Liebe Freundinnen, liebe Freunde, heute ist Samstag, der 24. Januar und wir haben uns zu einem Tag der Achtsamkeit in München, Johanneskirchen, versammelt. Und ich möchte mit euch ganz gerne ein paar Gedanken teilen zum Thema Meditation, einem sehr grundlegenden Thema, über das es eigentlich für die Bedeutung, die das Thema hat, erstaunlich wenig Vorträge gibt, behaupte ich jetzt mal, ne? Thay sagt dazu, das Wesen der Meditationspraxis besteht darin, zur Gegenwart zurückzukehren, in ihr zu ruhen und genau zu betrachten, was geschieht. Das ist kurz und bündig und auch sehr klar. Dennoch kann ich mir vorstellen, dass ihr es gerne etwas näher ausgeführt haben wollt. Und dafür haben wir ja jetzt Zeit. Um in die Gegenwart zurückzukehren und in ihr zu ruhen, müssen wir zunächst lernen, anzuhalten. Das ist die grundlegendste Übung auf unserem Weg. Normalerweise sind wir so beschäftigt mit unserer Arbeit, dem Haushalt, den Hobbys, dem Pflegen unserer Beziehungen, dem Organisieren von Vergnügungen und so weiter, dass wir keine Zeit finden, uns zu besinnen. Man könnte auch sagen, keine Zeit haben, zur Besinnung zu kommen. Wenn wir meditieren, üben wir Anhalten. Wenn wir morgens nach dem Aufstehen zu unserem Meditationsplatz gehen, dann üben wir Anhalten. Es gibt so viel zu tun. Der Magen ist leer. In der Arbeit steht viel an. Und am Abend ist noch einiges im Haushalt zu erledigen. Aber wir setzen uns zunächst hin. Wir verschränken die Arme und Beine und zeigen damit uns und der Welt unmissverständlich, ich mache jetzt erst einmal gar nichts. Was für eine Befreiung. Wir nehmen eine Position ein, in der wir entspannt sitzen können. Es ist nicht wirklich wichtig, ob wir auf dem Kissen, dem Bänkchen, dem Hocker, einem Stuhl oder einem Sessel sitzen. Wenn wir krank sind, können wir auch im Liegen meditieren. Beim Sitzen versuchen wir, den Rücken möglichst gerade zu halten. Je mehr wir uns der geraden Linie nähern, desto mehr können unsere Rückenmuskeln entspannen und desto leichter sitzen wir. Im Idealfall ruht der Oberkörper in sich selber, ohne jegliche Anstrengung und ohne jegliche Anspannung. Das ist nicht leicht zu erreichen, wie ich aus eigener leidvoller Erfahrung weiß, weil sich die Muskeln über viele Jahre hinweg an gewisse Verspannungen gewöhnt haben und diese Gewohnheit nicht so einfach aufgeben wollen. So bemühen wir uns einfach immer wieder, aufrecht und gerade zu sitzen, wohl wissend, dass das, was uns möglich ist, nicht wirklich gerade ist. Aber jeder Fortschritt lohnt sich. Eine gute Körperhaltung hilft uns, endlich einmal anzuhalten, und zwar körperlich und geistig, sodass Körper und Geist die Gelegenheit bekommen, zur Ruhe zu kommen. Und das ist, wie ihr sicher alle wisst, gar nicht so einfach. Das geht schon mit dem Körper los, der manchmal schon nach wenigen Minuten Unzufriedenheit mit der Position meldet, indem er Schmerzen erzeugt. Wir versuchen dann, die Position zu ändern. Grundsätzlich versuchen wir, nichts zu erzwingen. Denn das geht ohne dies nur in sehr eingeschränktem Umfang beim Körper und in noch viel geringerem Maße beim Geist. Nein, wir versuchen alles, um Körper und Geist eine Situation zu bieten, in der sie zur Ruhe kommen können. Wenn ich in die Badewanne steige, bewegt sich das Wasser zunächst wild hin und her. Es gibt keine Möglichkeit, die Bewegung des Wassers zu stoppen. Es gibt keine Bewegung, mit der ich das Wasser beruhigen könnte. Aber wenn ich mich nicht mehr bewege, dann wird bald auch das Wasser ganz ruhig. Ähnlich ist es bei der Meditation. Wir können die ersehnte Ruhe nicht erzwingen. Anstrengung verbessert die Lage nicht, weder körperliche noch geistige. Wir vermeiden einfach alles, was die Unruhe vergrößert. Und dann kehrt langsam Ruhe ein. In Bezug auf den Körper ist es sehr einfach. Wir sitzen still, völlig unbewegt. Und wenn wir Schmerzen haben, ändern wir die Position etwas, damit sich der Körper wieder wohlfühlt. Im Zweifel bevorzugen wir die kleinere Bewegung, die hilft. Der Umgang mit dem Geist ist ein bisschen schwieriger. Zunächst stellt sich die Frage, was macht eigentlich ein Geist, der in Ruhe ist? Wir kennen unseren Geist nur in Bewegung. Den ganzen Tag über erzeugt er Ideen, Gedanken und Sorgen. Was soll da ein ruhiger Geist sein? Wie sieht der aus? In unserer Tradition betrachten wir einen Geist als ruhig, wenn er fest im Hier und Jetzt verankert ist. Hellwach ist, das wahrnimmt, was gerade vor sich geht und nicht abgelenkt ist. Zunächst richten wir unsere Aufmerksamkeit auf den Atem. Wir beobachten, wie der Atem kommt und geht. Das können wir zum Beispiel bemerken, indem wir die Bauchdecke beobachten. Und das empfinde ich als sehr beruhigend. Aber wir können auch andere Stellen auswählen, zum Beispiel die Nase. Das mache ich gerne, wenn ich müde bin und wenn die Meditation zu dumpf wird. Dann gehe ich mit der Aufmerksamkeit zur Nase und der Geist wird wieder heller, klarer. Aber natürlich können wir auch den Verlauf des Atems von der Nase in den Bauch und zurück verfolgen. Es gibt also viele Möglichkeiten. Jedenfalls, wir beobachten unseren Atem. Wir machen uns langsam vertraut mit der Haltung des Beobachtens und des Seinlassens. Denn wir lassen den Atem einfach sein, so wie er ist. Wir freuen uns über seine lebenserhaltende Tätigkeit und darüber, dass wir das erleben dürfen. Aber damit ist unser Geist nicht ausgelastet. Er fängt an, uns neue Dinge zu berichten, die wir vorher gar nicht bemerkt hatten. Zum Beispiel das Ticken der Uhr. Vielleicht haben wir es noch nie gehört oder zumindest für sehr leise gehalten. Jetzt in der Meditation kommt es uns laut vor. Es stört. Und es entsteht die Idee, die Uhr aus dem Raum zu schaffen. Das ist keine besonders gute Idee. Nicht, dass das Ticken einer Uhr wichtig für die Meditation wäre oder auch nur förderlich. Nein, das ist es nicht. Es gibt ein anderes Problem damit. In den vier edlen Wahrheiten bezeichnet der Buddha Gier, Hass, Ärger, Wut und ähnliche Gefühle als die Gründe für unser Leiden. Nicht die Ereignisse, auf die wir mit diesen Gefühlen reagiert haben. Wenn wir also glücklich leben wollen, müssen wir lernen, besser mit diesen Gefühlen umzugehen. Wenn uns das Ticken einer Uhr stört, dann ist das eine schwache Form von Ärger. Eigentlich kein großes Problem. Aber auf der anderen Seite, wenn wir mit diesem kleinen Problem nicht klarkommen, wie wollen wir schwierige Situationen bewältigen, in denen Wut und Zorn entstehen? Tatsächlich sind die kleinen Probleme wunderbare Gelegenheiten zu üben. Wenn wir damit einige Erfahrung gesammelt haben, sind wir gut vorbereitet für schwierigere Situationen. Das Ticken der Uhr ist natürlich nicht das Einzige, was wir hören. Wir hören die anderen Familienmitglieder, wie sie aufstehen und sich fertig machen. Vielleicht die Nachbarn, die sich schon wieder streiten. Vogelzwitschern, Straßenlärm und vieles andere mehr. All das kann einen stören. Auch das Vogelzwitschern. Aber es muss nicht. Ganz im Gegenteil. Unsere Übung ist, möglichst friedvoll und mit wenig geistiger Bewegung zu reagieren und schließlich alles als Teil dieser wunderbaren Welt anzunehmen. Als Ausdruck des Lebens in dieser Welt, an der wir teilhaben dürfen. Wenn uns etwas stört, können wir versuchen, die Sinneseindrücke mit anderen Deutungen, anderen Gedanken und anderen Reaktionen zu verbinden, die wir leichter annehmen können. Wenn uns zum Beispiel das Vogelzwitschern stört, liegt das vielleicht daran, dass wir dabei nur die Lautstärke wahrnehmen. Wenn wir hingegen darin die Freude eines Vogels über den Sonnenaufgang sehen, dann fällt es uns leichter, den Gesang anzunehmen, den Gesang sein zu lassen, ihn in uns eindringen zu lassen und uns vielleicht von der Freude anstecken zu lassen. Spätestens dann, wenn ein Lächeln auf unseren Lippen entsteht, wissen wir, wie schön es ist, dass schon früh morgens Freude in der Welt ist. Und dass wir dabei sind und dass wir nicht getrennt sind. Wenn uns der Straßenlärm stört, können wir uns ein paar Gedanken über sein Zustandekommen machen. Letztlich sind daran Menschen schuld, die zur Arbeit gehen und schon bei der Arbeit sind. Oder schon bei der Arbeit sind. Wie gut geht es uns selber? Wir haben noch Zeit. Wir dürfen da sitzen und meditieren und die Zeit genießen. Wenn wir Mitgefühl mit diesen Menschen haben, die früher aufstehen müssen, werden wir uns nicht mehr über die Geräusche ärgern. Auf diese Weise werden wir immer stabiler in der Haltung, das Leben ohne Vorbehalte anzunehmen. Wir gehen nicht mehr in Widerstand gegen das, was sich gerade ereignet. Wir sehnen nichts herbei und wir fliehen nicht in Fantasien. Es ist, wie es ist, und wir sind dankbar, dass wir es erleben dürfen. Nach all dem, was ich jetzt über den Umgang mit Störungen und Ärger während der Meditation gesagt habe, könnte man einwenden. Alles sollen wir während der Meditation annehmen. Aber bei Schmerzen ändern wir einfach die Haltung. Schmerzen sind doch auch nur eine Störung. Wenn wir dem Buddha nacheifern wollen, sollten wir lernen, uns auch von Schmerzen nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Diese Meinung ist immer wieder vertreten worden. Und sie ist auch heute noch verbreitet, gerade im traditionellen Zen. Wenn wir das Ganze jetzt mit den Begriffen richtig und falsch beurteilen wollen, kommen wir nicht weiter. Wie meistens im Leben. Ich möchte euch stattdessen ein Bild geben. Ein Mann will einen Berg besteigen. Nach einiger Zeit sieht er den Gipfel. Er ist nicht mehr weit weg, vielleicht nur noch ein paar hundert Meter. Dazwischen liegt eine Steilwand. Er entscheidet sich für den direkten und geraden Weg durch die Wand. Natürlich führt dieser Weg zum Ziel. Und es gibt Menschen, die ihn gegangen sind. Aber man muss auch die damit verbundenen Schwierigkeiten bewältigen. Denn wenn man es nicht schafft, wäre es im besten Fall ein großer Umweg gewesen und im schlimmsten Fall das Ende. Ja, und wie oft habe ich gesehen, wenn Menschen versuchen, trotz Schmerzen ruhig sitzen zu bleiben, dass mit den Schmerzen die Verspannungen zunehmen und die Sitzhaltung immer schlechter wird. Und mit den zunehmenden Verspannungen und der schlechteren Sitzhaltung kommen schneller die Schmerzen. Und nach einiger Zeit der Qual wird die Meditationspraxis aufgegeben. Wie schade. Wir entscheiden uns deshalb für den markierten Wanderweg auf der flacheren Seite des Berges und kommen so sicher dem Ziel immer näher. In der Meditation erleben wir nicht nur Gefühle wie zum Beispiel Ärger, sondern es kommen auch viele Gedanken, die nicht mit Gefühlen verbunden sind. Oft sind sie völlig belanglos. In diesen Fällen gilt es, sich an das Badewannenbeispiel zu erinnern und einfach möglichst wenig zu reagieren. Natürlich werden wir uns nicht ärgern, dass schon wieder ein Gedanke da ist. Das wäre ganz falsch. Aber wir werden uns auch nicht anstrengen und die Konzentration erhöhen, damit möglichst keine weiteren Gedanken hochkommen. Das ist auch schon zu viel Bewegung. Es ist ja auch gar nichts falsch dran, dass der Gedanke gekommen ist. Erinnern wir uns an Thais Aussage zur Meditationspraxis. Was wir wollen, ist doch in der Gegenwart ruhen und genau betrachten, was gerade geschieht. Und zur Gegenwart gehören auch die gegenwärtigen Gedanken. Und was wir nicht wollen, ist uns von diesen Gedanken verführen lassen, auf Abwege bringen lassen, in die Vergangenheit, in die Zukunft oder in sonstige Tagträume oder Fantasien. Wir wollen diesen Gedanken einfach nicht folgen, ganz gleich, wohin sie gehen. Unser Platz ist das Hier und Jetzt, in diesem Raum, auf diesem Kissen. Im Hier und Jetzt sind Vogelstimmen und Straßenlärm. Das sind Erinnerungen und Gefühle. Das sind Körperwahrnehmungen und Gedanken. Und ich bin hellwach und nehme alles wahr und nehme alles an und bleibe in dieser Haltung. Und wenn wir mit unseren Gedanken abgeschweift sind, kehren wir einfach wieder zum Atem zurück. Idealerweise ohne uns irgendetwas zu denken. Der Atem ist bei der Meditation so etwas wie das Geländer bei der Treppe. Wenn wir ins Stolpern kommen, greifen wir reflexartig und ohne nachzudenken zum Geländer und vermeiden so zu stürzen. Wenn wir bei der Meditation Probleme bekommen, kehren wir reflexartig und ohne uns etwas zu denken zur Beobachtung des Atems zurück. Dieser Reflex ist leider nicht angeboren. Er muss eingeübt werden, antrainiert werden. Wenn wir so meditieren, in der Gegenwart ruhen und all das betrachten, was gerade vor sich geht, dann geschehen viele wunderbare Dinge. Es kehrt tiefer innerer Frieden ein. Körper und Geist beginnen zu heilen. Die Muskeln entspannen und können sich erholen. Das Immunsystem kann sich nun, nachdem der Stress verschwunden ist, endlich einmal ganz entfalten. Und der Geist erlebt, wie gut es sich anfühlt, sich über niemanden und nichts zu ärgern und die anderen alles so machen zu lassen, wie sie wollen, niemanden etwas nachtragen. Er wird sich fühlen wie in Nirvana im Reich Gottes und wird nie wieder jemanden verurteilen können, ohne daran zu denken, dass er sich selber damit aus dem Reich Gottes vertreibt. Auch unsere Beziehung zu unserem Körper wird sich ändern. In unserer Gesellschaft neigen wir dazu, den Körper als Maschine zu betrachten. Wenn wir uns bewegen, entsteht sehr leicht dieser Eindruck. Der Geist will, dass sich die Hand hebt und sie hebt sich. Der Geist will, dass der Körper einen Schritt nach vorne geht und der Körper geht einen Schritt nach vorne. Aber das gilt nur für wenige Körperfunktionen. Wenn wir uns Zeit nehmen und ruhig werden, dann können wir spüren, was in unserem Körper noch alles vor sich geht. Das Herz schlägt unablässig in seinem Takt, die Lunge atmet in einem anderen, Magen und Darm verdauen, Haut und Haare wachsen, die Leber reinigt das Blut und vieles andere mehr. Und alles funktioniert ganz ohne unser Zutun. Ganz gleich, ob wir dran denken oder nicht, ganz gleich, ob wir es wollen oder nicht. Das Wunder des Lebens spielt sich direkt vor unseren Augen ab, sogar direkt in uns. Wir sind nicht getrennt vom Leben, wir sind das Leben. In der Meditation ändert sich auch unser Ich-Bewusstsein. Das Ich ist ja bekanntlich nur eine Vorstellung. Oft sagt man auch Illusion. Dieses Wort gefällt mir aber nicht so gut, weil es zu sehr nach Einbildung und Täuschung klingt. Also das Ich ist eine Vorstellung. Und eine Vorstellung bezieht ihre Kraft aus dem Denken. Und wenn viele Menschen das Gleiche denken, kann sie sehr stark sein. Es verhält sich ähnlich wie bei einer Gemeindegrenze. Wenn man als Wanderer die Gemeindegrenze überquert, bemerkt man eigentlich gar nichts. Die Tiere und Pflanzen scheren sich überhaupt nicht drum. Die Grenze existiert nur im Denken einiger Menschen. Aber da sie in gleicher Weise im Denken einiger Menschen verankert ist, hat sie eben doch eine Bedeutung und eine Wirkung im Leben. Genauso ist es mit der Trennung zwischen Ich und Umwelt. Nur weil wir die Grenze denken, ist sie in gewissem Sinne da. Wenn wir nicht mehr daran denken, schwindet sie. Wenn wir bedingungslos alles annehmen, was gerade ist, nichts mehr wollen und nichts mehr ablehnen, dann ist da keine Grenze mehr. Wir erleben die Welt als Einheit und uns als Teil davon. Und das können wir in der Stille der Meditation erleben. Immer wieder wird gefragt, ob es erstrebenswert wäre, ganz ohne Gedanken zu sitzen. Der Buddha hat gleich zu Beginn seines spirituellen Weges Meditationstechniken gelernt, die ihn in sehr tiefe Stille geführt haben, in der es keine Gedanken mehr gab. Aber er war nicht zufrieden damit. Und er hat weiter gesucht. Er hat sehr wohl gesehen, dass es in tiefer Meditation keine Probleme mehr gibt. Also in einer Meditation, wo es auch keine Gedanken mehr gibt, gibt es auch keine Probleme. Und dass es dann auch kein Leiden mehr gibt. Aber wenn er die Meditation verlassen hat, war alles wieder genau so, wie es vorher war. Es gab keine nachhaltige Änderung. Er hat diese Art Meditation mit einem Haus verglichen, in dem man Schutz vor Wind und Wetter findet. Diesen Schutz hat man aber nur, solange man drinnen bleibt. Was der Buddha suchte, war ein Weg, wie man in dieser Welt leben kann, ohne unter ihr zu leiden. Eine Weltflucht kam für ihn nicht in Frage. Er hat, um im Bild mit dem Schutz vor Wind und Wetter zu bleiben, keine Schutzhütte gesucht, sondern eher wetterfeste Outdoor-Bekleidung. Er wollte Schutz vor Wind und Wetter, ohne darauf zu verzichten, frei in dieser wunderbaren Welt herumzustreifen. In der Nacht der Erleuchtung hat sich der Buddha in eine Meditation mittlerer Tiefe begeben. Das ist für uns immer noch eine ziemlich tiefe Meditation. Aber sie war eben nicht ohne Denken. Er hat über sein Leben nachgedacht, alle gemachten Erfahrungen und hat schließlich die vier edlen Wahrheiten, den edlen achtfachen Pfad und das Gesetz von Ursache und Wirkung gefunden. Es reicht also nicht, einfach ohne Gedanken dazusitzen. Bei aller Stille brauchen wir eine ruhige Geistesaktivität, die es uns erlaubt, die Stille zu erleben, bewusst zu erleben, die veränderte Sichtweise zu erkennen. Nur so können wir Einsichten gewinnen und in unser Alltagsleben integrieren. Nur so können wir uns Schritt für Schritt das Rüstzeug erarbeiten, um besser mit dieser Welt und in dieser Welt zurechtzukommen. Gehmeditation ist eine wunderbare Alternative zur Meditation im Sitzen. Die Tatsache, dass wir unsere Beine bewegen und auf den Weg achten müssen, ist nur oberflächlich betrachtet ein Nachteil. Tatsächlich unterstützen uns diese Tätigkeiten dabei, im Hier und Jetzt zu bleiben. Wir können uns zunächst ganz auf die Schritte konzentrieren, mit ganzem Herzen gehen und an den Schritten und den damit verbundenen Körperempfindungen erfreuen. Später können wir den Atem einbeziehen und schließlich die ganze Umgebung. Ein Vorteil der Gehmeditation ist, dass diese Haltung bequemer als Sitzen ist. Auf dem Meditationskissen kommt uns oft schon eine halbe Stunde sehr lang vor. An unseren Tagen der Gehmeditation sind wir 3 Stunden unterwegs. Meistens gehend, aber wir bleiben auch mal stehen oder setzen uns nieder. Das ist überhaupt nicht schwierig und die 3 Stunden kommen uns nicht lang vor. Und die Dauer ist ein Vorteil, weil der Geist oft einige Zeit braucht, um Ruhe zu finden. Besonders schön sind die Gehmeditationen im Freien, in der Natur. Wenn wir mit ruhigem, gesammeltem Geist die Natur betrachten, werden wir so viel Wunderschönes wahrnehmen und erleben, was wir sonst vor lauter Denken gar nicht bemerken. Wir werden unsere Verbindung zur Mutter Erde stärken und uns von den vielen Wundern, die sie uns bietet, nähren lassen. Von den Blumen, der Sonne, den Bäumen, den Steinen und dem Laub auf dem Boden. Dinge, die uns unscheinbar vorkamen, bekommen nun einen besonderen Glanz. Solche Erfahrungen können uns nachhaltig ändern. Sie können uns dazu bringen, das Leben anders auszurichten, auf mehr Miteinander, mehr Verständnis und Liebe. Wir können die Meditation auch für andere Zwecke nutzen. Eine schöne Praxis ist es, durch Visualisierungen heilsame Geistesqualitäten hervorzurufen, beziehungsweise sie zu fördern. Mit der Formel: Ich atme ein und sehe mich als Blume, ich atme aus und fühle mich frisch, können wir nach einem langen Arbeitstag unsere Frische wiederfinden. Stärke können wir durch Visualisierung eines Berges wiederfinden, Ruhe durch stilles Wasser und das Gefühl von Freiheit durch offene Weite. Bitte denkt nicht, das wären sinnlose Einbildungen oder Träumereien. In Wahrheit ist es ein Training, ein geistiges Training. Wenn man Gefühle von Frische, Stärke, Ruhe und Freiheit in der Meditation hervorruft, wächst diese Fähigkeit diese Gefühle zu empfinden. Die entsprechenden Samen werden gegossen, wie Thay sagt. Und wir werden im Alltag öfters diese Gefühle erleben als früher. Und sie werden auch intensiver. Im Grunde ist es das Gleiche wie mit den Muskeln und dem Fitnessstudio. Wenn ich dort scheinbar sinnloserweise Gewichte hebe, verändert das meinen Körper. Drum sagt man dazu im Englischen ja auch Bodybuilding, den Körper aufbauen. Sehr hilfreich sind auch die 5 Vertiefungen, in denen wir den Atem beobachten und unsere Aufmerksamkeit in 5 Schritten auf verschiedene Eigenschaften unseres Atems lenken. Dies eignet sich besonders als Einstieg in die Meditation, wenn unser Geist noch recht unruhig ist. So könnte man zum Beispiel die ersten 10 Minuten die 5 Vertiefungen machen und danach zu einer freien Meditation übergehen. Sehr gerne werden auch Liebesmeditationen gemacht, wie heute, für uns selbst oder für andere. Damit üben wir unsere Fähigkeit, Liebe zu empfinden. Auch das ist ein Training, ein wichtiger Teil buddhistischer Geistesschulung. Schließlich überwindet nur die Liebe den Hass, und der Hass ist eines der Wurzelgifte, die wir versuchen zu überwinden. Andere geführte Meditationen helfen uns, tief in gewisse Probleme zu schauen, um neue Einsichten und Ansichten gewinnen zu können. Aber dieses Thema gehört eher zum Thema rechte Ansichten und dem Arbeiten mit den eigenen Ansichten. Ja, ich hoffe, euch damit ein paar Hinweise zur Meditation gegeben zu haben. Nicht nur, sondern auch vielleicht ein bisschen Lust geweckt haben, die Meditation fest in euren Tagesablauf einzubauen. Ich mache das seit Jahren und es ist ja mir eine große Freude, regelmäßig täglich zu meditieren. Meditation ist nicht das ganze Leben, aber sie ändert uns und damit unser ganzes Leben.
Yeah.